habe halt einen Vers aus der Bibel, 2. Timotheus 2,19. Das ist eigentlich ein bisschen so ein unscheinbarer Bibelvers, aber es ist für mich, möchte ich sagen, ein ganz schöner Vers. Zu dem Vers gibt es vielleicht gar nicht einmal so viel zu sagen, aber der Vers ist es wert, dass man darüber nachdenkt, vielleicht sogar viel darüber nachdenkt, darüber meditiert, weil da steckt ziemlich viel drin, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man bloß liest, dass man gelesen hat, naja, gut, klingt ja schön, aber wie gesagt, das macht schon einen Unterschied, ob man einen Bibelvers liest oder ob man einen Bibelvers einnimmt, wie man Essen zu sich nimmt. Ich lese ihn jetzt einmal vor, 2. Timotheus 2,19. Doch der feste Grund steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also, er sagt hier von einem festen Grund, von einem Grundfest. Und dieses Grundfest hat ein Siegel, einen Stempel drauf gekriegt. Das lautet, der Herr kennt die Seinen. Und ich finde es toll, der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wer die Seinen sind. Er kennt sein Volk, seine Familie, seine Kinder, seine Geliebten letztendlich. Er kennt die, die an ihn glauben. Er kann sie auch unterscheiden von denen, die nicht glauben oder die nur ein bisschen religiös sind. Er kennt die, die das Erlösungswerk von Jesus für sich persönlich angenommen haben. Er kennt die, die nicht auf eigene Werke vertrauen, sondern die auf Jesus vertrauen, auf das Erlösungswerk vom Kreuz. Und das heißt für uns, für dich, der Herr kennt dich und er kennt dich durch und durch. Das ist eine gute Sache. Und er liebt dich auch durch und durch. Und weil er dich durch und durch kennt, brauchst du ihm auch nichts vormachen. Du kannst beim Herrn ganz ehrlich sein. Ja, wenn man bei Menschen vielleicht sich ein bisschen schöner stellt, als man vielleicht ist oder so, ist ja recht. Aber bei Gott kommt es einfach nicht gut an. Weil er kennt dich sowieso durch und durch. Und er liebt dich durch und durch genauso, wie du bist. Und wenn hier es heißt, dass der Herr die Seinen kennt, dann ist da nicht ein Kennen gemeint von so ungefähr. Von dem habe ich auch schon mal was gehört oder angenommen, du nimmst dein Telefonbuch und gehst die Liste deines Orts durch und den habe ich auch schon mal, den kenne ich auch so ungefähr. So ein Kennen ist ja nicht gemeint. Er meint hier ein Kennen von einer Form von einer guten Freundschaft, einer Beziehung oder neue Verwandtschaft. Das ist das Kennen, von dem hier die Bibel spricht. Also nicht bloß, der existiert auch, dass sein Name steht in einer Liste. Da stehen alle in der Liste, die ganzen Menschen, was es je gegeben hat auf dieser Erde. Inzwischen sind es ja 8 Milliarden, haben wir gesagt, stehen alle in der Liste. Das heißt aber nicht, dass es ein Kennen ist, wie die Bibel hier meint. Gott weiß von allen Menschen, aber kennen tut er die Seinen. Mit den Seinen hat er eine Beziehung, eine Freundschaft. Und das ist ein fester Grund, das ist ein festes Fundament, ein Fundament des Glaubens und des Vertrauens. Und dieses Fundament ist für uns wichtig, auf dem wir sicher drauf stehen. Und dieses Fundament hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt dich und er kennt mich. Und er kennt alle die, die wiedergeboren sind, weil sie durch den Herrn Jesus von Neuem geboren wurden. Das heißt, er hat dich und mich auserwählt. Er hat dich und mich gesucht. Und er hat uns tatsächlich gesucht, das kannst du vielleicht gar nicht vorstellen, aber er hat dich gesucht und er hat dich gefunden. Und dann kannst du darüber nachdenken, wenn du über diesen Vers meditierst. Und dann kannst du sagen, weißt du überhaupt, welch eine große Gnade, welches Vorrecht du und ich, was wir da bekommen haben? Wir waren Sünder, einfach Sünder und hatten kein Recht und keine Möglichkeit, seine Herrlichkeit zu erleben. Da war eine Trennung da, das war nicht möglich. Und wir waren zu Recht von seiner Gegenwart und Herrlichkeit getrennt, weil der Sünderzustandsproblem war. Wir waren alle auf dem Weg der ewigen Verdammnis, wo Jesus sagte, der Weg ist breit, der die Verdammnis führt. Und wir haben es nicht einmal gemerkt. Religiosität oder eigene Werke, die man meint hat, naja, so schlecht ist man ja nicht, die haben uns eigentlich von dem verblendet. Wir waren auf dem breiten Weg in die Verdammnis mit einem Halleluja vielleicht nicht gerade, aber gute Dinge. Und wäre da irgendwas passiert, das uns das Leben gekostet hätte, dann hätten wir den ewigen Tod und nicht das ewige Leben gehabt. Da war keine Beziehung da. Er kannte dich nicht und du kanntest ihn nicht. Ja, nur vom Hören sagen, wir wussten ja jeder, es gibt einen Gott, Die meisten haben es zwar irgendwo auch angezweifelt, weil Evolutionstheorie gepredigt wurde überall in den Schulen. Und gesehen hat man ja noch nicht den lieben Gott so ungefähr. Und ob das von der Bibel her überhaupt stimmt oder ob es bloß, weil es der Pfarrer sagt oder so ungefähr. Also wir hatten keine persönliche Beziehung mit ihm. Das ist nicht gut. Aber er hat uns gesucht. Seine Liebe hat uns gesucht. Letztendlich ist es seine Liebe zu den Menschen, die er sucht. Und er hat uns natürlich auch gefunden. Sonst wären wir heute nicht hier zusammen im Hauskreis. Er hat uns gefunden und wir treffen uns in seinem Namen. Wegen ihm treffen wir uns. Ja, wir treffen uns im Hauskreis nicht, ja, weil es gut tut oder weil wir gerade ein bisschen lustig sind, sondern weil wir treffen uns wegen Jesus. Er ist die zentrale Sache dieses Hauskreises oder der Hausgemeinde oder überhaupt der Gemeinde Gottes auf der Erde. Er ist die Zentrale. Und dass er uns gefunden hat, das ist doch schon eine sehr beruhigende Information. Dass er uns kennt, dass er uns so liebt, das ist eine ganz tolle Sache. Ich lese jetzt noch drei Verse, Römer 5, 8 bis 10 vor. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Auch so ein Vers, der geht rein irgendwie wie Butter, oder? Also der Herr hat seine Liebe bewiesen, dass er schon für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Eigentlich waren wir noch nicht einmal auf der Welt. Ja, der Sünder war noch nicht einmal auf der Welt. Und Jesus hat für ihn schon bezahlt, ist schon gestorben. Und durch sein Blut sind wir nun gerechtfertigt, so werden wir auch vom Zorn gerettet. Das heißt, wir gehen nicht in die Verdammnis, wir gehen nicht ins Gericht. Wir sind schon freigesprochen, weil ein anderer gerichtet wurde. Wir waren Feinde, sagt hier der Paulus, und wir wurden mit Gott versöhnt. Das ist hart, wir waren tatsächlich Feinde Gottes. Die Sünder sind Gottes Feinde. Da wundert man sich oft, warum es das den Menschen vielfach so schlecht geht. Aber wenn sie nicht versöhnt sind mit Gott durch Jesus, durch den Glauben, sind sie Feinde Gottes. Dann geht es halt einfach nicht so gut. Sie ermangeln, sagt einmal die Schrift, der Herrlichkeit. Aber weil wir versöhnt sind, werden wir auch durch sein Leben gerettet. Also wiederum keine Verdammnis, keine Hölle, kein ewiger Tod, sondern ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat sich für uns geopfert, obwohl wir ja, abscheuliche Sünder eigentlich waren. Hört sich hart an, aber aus Gottes Perspektive ist der Mensch ein abscheulicher Sünder. Sünde ist nichts Schönes aus der Sicht Gottes. Ja, für Menschen ist es oft anders. Weil Menschen werden oft die Sünder noch hochgepriesen, auch was. Ja, die haben aber Mut, so ungefähr. Abscheuliche Sünder sind die Menschen, wenn sie nicht durch das Blut Jesu gereinigt sind. Aber Gott hat die Menschen trotzdem geliebt und hat seinen einzigen Sohn, den Gerechten, den Sündlosen, für die Sünder geopfert. Und das ist Gottes Gnade und Liebe. Und jetzt kennt er uns. Jetzt ist da was passiert. Jetzt sieht er uns wieder ganz, mit ganz anderen Augen. Er sieht nicht mehr den Sünder in uns. Er sieht jetzt den geliebten Sohn und die geliebte Tochter. Er kennt dich durch und durch. Also er hat uns wieder eine Chance gegeben, eine neue Chance. Eine großartige und einzigartige Chance hat Gott uns gegeben, als er Jesus geopfert hat für uns und es uns das Angebot geschenkt hat. Glaub an das und es reicht. Eine Wiedergeburt, eine neue Geburt geschieht dann und wir können Gott erkennen. Er hat sich zu erkennen gegeben in Jesus, er hat sich offenbart. Jetzt können wir Gott kennen. Vorher war es nur vom Hörensagen, ohne irgendeine intimere Beziehungsmöglichkeit mit Gott, weil einfach die Trennung aufgrund der Sündhaftigkeit da war. Und unser Gott, unser Vater, er sucht immer noch Menschen. Also uns hat er ja schon mal gefunden, ist ja super, aber er ist immer noch auf der Suche. Auf der Suche für Menschen, die offen sind für das Evangelium der Gnade. Aber ich bin manchmal ein bisschen traurig, weil die Leute nicht offen sind für das Evangelium der Gnade, weil sie meinen, wenn sie ihre Religion ausüben, die sie ja immer schon gemacht haben, dann passt das schon so und dann halten wir die Gebote schön und reden wir uns ein wenig raus und tun wir das, was die meisten tun, dann wird es schon irgendwie passen. Es ist halt leider nicht so, aber kann man es dann nicht ändern, oder? Außer, dass man für die Leute immer wieder betet und ihnen das Evangelium gibt. Mehr ist da nicht drin. Dann ist zwar schade, aber es ist so. Aber Gott sucht Menschen, die offen sind für dieses Evangelium der Gnade, um sich mächtig zu erweisen, um sie zu versöhnen mit sich selbst durch das Blutopfer von Jesus, durch den Glauben. Und er sucht Menschen, die dieses Evangelium auch weiter verkünden. Diese Botschaft der Liebe und der Gnade und des Glaubens, die das weitergeben und nicht Verdammnis, Gesetz und Gebote predigen und die diesen himmlischen Papa auch kennen und von seiner Liebe erzählen und von seiner Gnade erzählen und von dem wunderbaren Evangelium erzählen. Diese Leute sucht unser himmlischer Papa. Das heißt einmal in 2. Chronik 16, 9, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also der Herr mit seinen Augen ersucht auf der ganzen Erde Leute, die er erstens retten will, die er segnen will, denen er beistehen will, aber er sucht Leute, deren Herz auf ihn gerichtet ist. Das ist das, was es ausmacht. Wenn das Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist oder wenn jemand suchend ist, ja, und sagt, eigentlich muss doch da mehr geben, ich bin mit der ganzen Religion noch gar nicht mehr zufrieden, ich muss doch mehr geben, ich suche jetzt Gott selbst, ich suche ihn und er wird sich offenbaren. Ich gebe da ein Beispiel von im Alten Testament, 1. Mose 6, 8, vom Noah. Noah heißt es hier, fand Gunst in den Augen des Herrn. Ja, Noah hat Gott gesucht, Noah hat Gott, war Gott gefällig und hat Gunst bekommen in den Augen des Herrn. Und was ist passiert? Er wurde gerettet mit seiner Familie, als die Sintflut über die Erde kam. Und so ist es auch mit uns. Wir werden immer wieder gerettet, auch wenn Dinge passieren auch in der Welt, die nicht gut sind. Wir werden gerettet werden, weil Gott uns kennt. Ja, er kennt die Seinen. Und er weiß auch, wie er mit den Seinen umgehen muss und wie er die Seinen beschützen und bewahren kann. Er weiß das. Er ist ja schließlich Gott, der Allmächtige. Und wir haben bei ihm Gnade und Gunst gefunden, weil wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben. Und so können wir auch immer wieder in seine Gunst kommen. Es ist nicht bloß eine einmalige Sache, wenn wir uns immer wieder mit ihm treffen, ihn nahen, mit ihm Gemeinschaft haben, ihm glauben, dann wird immer wieder ein neuer Schwung von Segen über uns kommen. Weil seine Augen sind auf die Gerechten gerichtet, auf die Glaubenden, auf die, die mit ungeteilten Herzen auf ihn schauen, die das ehrlich mit ihm meinen, könnte man fast sagen. Nicht die bloß ein bisschen eine religiöse Show spielen, das kennt der Herr genau auseinander, echt oder unecht. Und er sieht auf seine Kinder. Ja? Und er sieht auf seine Kinder mit den Augen der Liebe und der Gnade. Und das hört er auch nicht auf. Gott ändert sich nicht, er tut es einfach, weil er Gott die Liebe ist. Unser Papa ist der liebe Gott. Der Beweis ist 1. Petrus 3, 12, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Da zitiert der Petrus den Psalm 34, Vers 16, da steht das Gleiche drin. Also Gott, dein Papa schaut auf dich, er passt auf dich auf, er sieht dich, er sieht deine Gefühle, deine Gedanken, deine Pläne, deine Wege, er sieht auch deine Erfolge oder Misserfolge, deine Schwierigkeiten und Niederlagen. Er kennt es, weil er dich kennt. Aber du kannst dich auf ihn verlassen. Auf ihn kannst du dich verlassen. Seine Augen sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auch auf deine Gebete. Er sieht dich und er hört dich. Ganz eine klare Aussage, und da kannst du ihm vertrauen. Und lass dich nicht vom Teufel auf das Glatteis bringen. Er sieht es nicht, er kann es nicht, er will nicht, dass du schaust, was nicht so funktioniert hat, dass du auf die Schwierigkeiten schaust, sondern schau auf ihn, auf das Wort ist wahr. Und das hebt deinen Glauben wieder hoch und dann kommt auch wieder der Segen und der Erfolg. Also ohne Glauben geht es halt einfach nicht. Der Glaube ist die Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott, dem Vater und dir. Der Glaube überbrückt dieses Hindernis. Okay, ich habe auch vorgelesen, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und das ist auch wahr. Und die Bösen werden irgendwann, früher oder später, werden sie das zu spüren bekommen, dass das Angesicht des Herrn gegen sie ist. Ja, vielleicht nicht immer gleich, was vielleicht nicht schlecht wäre, aber Früher oder später werden die bösen Menschen es zu spüren bekommen, dass Gottes Angesicht gegen sie ist. Und das muss man einfach auch mit hineinnehmen, wenn man Gott kennenlernen will, dass, ja, der ist der liebe Gott und er ist gnädig und barmherzig und gütig, das stimmt alles und das ist auch prima. Aber es gibt auch die andere Seite, wenn das Maß voll ist, dann werden die Bösen einmal das Angesicht des Herrn gegen sich haben und das ist dann nicht ganz so lustig für diesejenigen Leute. Aber auf das wollen wir jetzt nicht so stark schauen. Wir schauen auf diesen festen Grund, der gelegt ist, der mit einem Siegel belegt ist und das Siegel lautet, der Herr kennt, die sein sind. Ja, er kennt die, die zu ihm gehören, seine Familie und er steht zu den Seinen. Und wenn du ein Gläubiger bist, dann bezieht es auf dich. Denke nicht, oh, das gilt alles bloß für die anderen. Bei mir schaut es ja ganz anders aus. Dann hast du Lüge geglaubt. Glaub wieder der Wahrheit. Der Herr kennt die Seinen und er steht zu den Seinen. Dein Papa, er kennt dich. Er kennt die Seinen. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Gedanken und deine Gefühle. Er kennt deine Situationen, Umstände, Probleme, Schwierigkeiten. Er kennt auch deine Werke. Ja, ob du Gutes oder Schlechtes getan hast, das kennt er und das weiß er. Aber er verdammt dich deshalb nicht, wenn es schlechte Dinge waren. Er will dich nur verändern. Und er kennt auch deine Wünsche und Dinge, an denen du Freude hast, das kennt er auch. Und da ist er auch nicht dagegen, nicht, dass jemand meint, oh, das wäre jetzt was, das macht mir Spaß, da habe ich Freude dran. Also nicht irgendwas Schlechtes, was Schlimmes, sondern einfach, was dir Freude macht, da ist er Gott nicht dagegen. Er will ja, dass du was hast, das dir Freude bereitet. Er kennt natürlich auch deine Fehler, er kennt deinen Mangel, er kennt alles. Er kennt deine Vergangenheit, was je in deinem Leben passiert ist. Er kennt deine Gegenwartssituation und was noch das Schönste ist, er kennt auch deine Zukunft. Und er formt deine Zukunft, wenn du ihm vertraust. Er bahnt Wege für dich, er macht Türen auf für dich. Er ist für dich, er ist für die Seinen. Er kennt dich nicht bloß, er ist auch für dich, er arbeitet für dich. Er sendet seine Engel aus für dich, er sendet sein Wort aus für dich. Er wirkt für dich. Und das musst du wissen und dann musst du dieses Wissen auch glauben. Dann wird dein Glaube emporschwingen und du wirst viel besser vertrauen können und zuversichtlicher sein in deinem Glaubensleben, weil er ist ein guter Papa. Und er ist Gott, der Allmächtige. Er weiß, was du brauchst und er gibt dir auch, was du brauchst. Er ist dein Bundespartner, nicht vergessen. Du hast einen Bund mit Gott geschlossen, durch den Glauben an Jesus, an sein Blut und sein Fleisch, das geopfert wurde. Da besteht ein Bund und Gott ist treu, er steht zu seinem Bund. Nicht vergessen. Das heißt in Matthäus 6,8, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das ist doch einmal eine Aussage, oder? Er weiß ja schon, wenn du betest, dann weiß er schon, was du brauchst. Aber du sollst trotzdem beten. Nicht, dass wie mal jemand gesagt hat zu mir, warum soll ich dann noch lang beten? Der weiß ja eh. Aber Gebet drückt den Glauben aus. Und wie gesagt, der Glaube ist halt doch einfach notwendig. So ein ganz einfacher Glaube. Also es nützt dir nichts, wenn du für Gott kommst und ihm ein Versal aufsagst, ein Gedicht, und sagst ihm aber nicht, was du brauchst. Ist ja irgendwie blöd, oder? Und dann sagt er, schön hast du es aufgesagt und dann war es das. Aber so einem Gott, Vater, dem kann man sich doch viel lieber zuwenden und ihm anvertrauen, wo man weiß, der kennt mich, der ist für mich, der liebt mich, der will alles für mich tun. Als wie wenn man meint, dieser ferne, unnahbare, strafende Gott irgendwo, man weiß gar nicht so recht, ob es ihn gibt oder so. Die Leute sagen ganz was anderes. Ja, das sind dann Zweifel und Zweifel, die ziehen natürlich in die andere Richtung. Also ablegen solche Gedankengänge. Der Herr kennt dich und er liebt dich. Noch was, er sieht nicht auf deine Sünden und er sieht nicht deine Fehler an. Er sieht nämlich das Blutopfer von Jesus. Und dieses Blutopfer spricht für dich Gerechtigkeit. Das heißt Sündlosigkeit. Das heißt, du hast die Position von Jesus übernommen und er war halt einfach sündlos. Wenn du deine Position nimmst, dann kommst du nicht weit, weil du bist halt einfach nicht perfekt. Aber du hast seine bekommen, ich habe es eh schon so oft gesagt. Und das sieht der Herr, wenn er dich anschaut. Ja, er sieht dich durch die Brille des Blutes, kannst du sagen. Also nicht die rosarote Brille, sondern die blutrote Brille sieht er. Durch die sieht er durch und sieht nur noch den Gerechten. Ja, den gerechten, glaubenden Mensch, sein Kind, sein Sohn, seine Tochter. Und so ist seine Liebe. Er sieht dich als Kind Gottes, als sein Kind, als der, der ihm bekannt ist. Und viele Christen denken, er schaut auf ihre Sünden, er schaut auf ihre Fehler, er schaut auf ihr Versagen und jeden Tag tun sie wieder Buße und jeden Tag bitten sie wieder um Vergebung und sehen selber auch schon, was habe ich gerade heute wieder falsch gemacht, wo muss ich wieder noch. Da steckt eine totale Verdammnissituation hinten dran. Da steckt das Gesetz hinten dran im Nacken. Wenn du das Gesetz im Nacken hast, da hast du ein schweres Joch zu tragen. Da hast du kein Vertrauen zu Gott. Aber vertraue ihm doch einfach. Er hat schon alles für dich erledigt. Und sie meinen ja, wenn sie das nicht tun, dann werden sie gestraft oder mit harter Hand von Gott erzogen, weil Gott ist der mit einem langen Stock. Nein, er ist es nicht. Er ist der liebe Papa. Unser mächtiger Gott, okay, die Böses tun, die haben das Angesicht Gottes gegen sich, aber wir sind ja die Gerechten, wir sind ja seine Familie, wir sind ja die Seinen, die er kennt. Und den Seinen will er Gutes tun, den Seinen will er segnen und er will sie sogar zu Ehren bringen. Die Seinen sind Abrahams Nachkommenschaft. Das sagt uns ganz klipp und klar auch der Galaterbrief, dass wir Abrahams Same sind, Abrahams Nachkommenschaft. Und aufgrund dessen haben wir den Segen von Abraham geerbt. Was hat nun Gott zu Abraham gesagt? Steht drin im 1. Mose 12, 2 und 3. Und der Herr sprach zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Oder alle Generationen der Erde. Das könnte man auch so übersetzen. Also Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein. Und wer Abraham segnet, also jetzt, wir sind ja Nachkommen Abrahams, für uns gilt dasselbe. Wer uns segnet, wer uns wohlwollend ist, der nicht gegen uns ist, der wird gesegnet, der hat was davon. Wer uns aber flucht, wer uns ablehnt, wer gegen uns arbeitet, hat das Angesicht Gottes dagegen. Also das ist etwas, was die Menschen nicht erkennen können, und das ist aber ganz schlecht. Wer gegen Christen, gegen Gottes Geliebte vorgeht und sie nicht segnet, sondern eher flucht, der kriegt Schwierigkeiten. Es ist ein geistliches Gesetz. Das ist einfach so, das Wort Gottes, das ist lebendig und wirksam, heißt es. Da braucht nicht irgendjemand noch was dazu tun. Es ist einfach eine Folge. Wer dir flucht, der kommt unter den Fluch. Ja, haben wir schon öfter erlebt, dass Leute Schwierigkeiten bekommen haben im Laufe der Zeit, die sich so gegen uns gestellt haben. Also, Abraham und Gott waren Freunde. Ja, Abraham wird Freund Gottes genannt. Und das ist für uns heute wichtig, das kommt uns zugute. Weil aus dem Grund hat Abraham einen Segen bekommen und Abraham hat diesen Segen wieder an uns weitervererbt, an seine Nachkommenschaft. Außerdem kann uns diese Beziehung Abraham-Gott ein bisschen zum Vorbild sein. Also Freund Gottes zu sein, ist doch schon eine tolle Sache, oder? Der Vater, unser himmlischer Papa, kennt uns. Er kennt die Seinen. Und auch wir sollen dann ihn kennen, ihn oder zumindest immer besser kennenlernen. Jesus nannte seine Jünger auch Freunde und nicht mehr Diener oder Sklaven. Kann ich mal vorlesen, Johannes 15, 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Also der Herr nennt die Seinen nicht mehr Sklaven oder Diener, sondern Freunde. Mit Freunden hat man Gemeinschaft, mit Freunden spricht man sich und mit den Freunden hat er alles weitergegeben, was ihm der Vater gesagt hat. Und das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Bin ich ein Diener oder ein Sklave oder bin ich ein Freund oder gar ein Sohn und eine Tochter Gottes? Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt dann in Malachi 3,18, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen den Gerechten und dem Ungerechten. Also da ist ein Unterschied und diesen Unterschied wird man auch wieder sehen. Wenn du auf ihn blickst, ihn kennst oder kennenlernst, wie, so wie er dich kennt, dann fließt es einfach. Dann kommt der Segen in dein Leben hinein. Und den Segen, wie gesagt, den brauchen wir uns nicht verdienen, erarbeiten, erschuften. Wir haben nämlich einen Segen geerbt. Auf das musst du den Fokus legen. Gut, auf so einen Segen, den man geerbt hat, da kann man nicht unbedingt stolz drauf sein, weil es ist so eigentlich nicht unser Werk. Da kann man sich jetzt nicht die Scheibe abschneiden und sagen, ja, weil ich so gut war, deshalb bin ich so gesegnet. Nein, weil Gott so gut ist, deshalb sind wir gesegnet. Das ist ein Unterschied. Ja? Eine Leistung und ein Lohn, das ist eine andere Sache. Aber ein Erbe und ein Geschenk, das ist eine bessere Sache. Oder willst du lieber was geschenkt oder geerbt haben? Oder willst du alles, was du hast, verdienen? Musst du mal drüber nachdenken. Das Geerbte und das Geschenkte, das kann man annehmen, da kann man dankbar sein, da kann man sich freuen drüber, aber man kann sich keine Scheibe abschneiden, weil man so gut war. Das du dir verdienst, okay, dann kannst du sagen, ich war so fleißig, ich war so super, ist auch okay, aber ja, Gott hat sich entschieden, er will uns einfach beschenken. Und da haben die einfachen, die einfältigen Leute ein bisschen einen Vorteil. Die Leute, die wenige oder vielleicht gar keine Pluspunkte vorweisen können, die haben die besten Chancen, mit Gott versöhnt zu werden. Das ist ein bisschen schwer zum Kapieren, schwer zu verstehen, weil das System dieser Welt, das läuft einfach anders. In der Welt ist das Leistungsprinzip allgegenwärtig. Du musst besser sein, du musst noch mehr tun, du musst noch mehr Geld haben, mehr Wissen, mehr Können, du musst noch schöner sein, du musst noch was weiß ich was alles sein, mehr Reichtum musst du haben, dann bist du was, dann wirst du, ja, dann wirst du angesehen, dann wirst du, ist ja egal was. Aber dieses Prinzip ist nicht bei Gott. Im Reich Gottes ist das nicht der Maßstab. Im Reich Gottes gilt das Glaubens-, Gnadens- und Liebesprinzip. Es ist eben im Himmelreich anders, weil Gott ist eben nicht ein Mensch. Und Gott ist eben auch kein Sünder. Gott ist der gerechte Gott. Und so sagt der Paulus im 1. Korinther 1, 27, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Also wenn du vielleicht manchmal denkst, was will denn ich? Ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich weiß ja nichts. Die anderen haben alle so super und so toll und so reich und so mächtig und können so schlau daherreden und so. Lass sie reden. Du hast eine bessere Position. Gott hat dich auserwählt, Gott hat dich gesucht und hat dich gefunden. Trotz deiner Schwachheit oder gerade deshalb. Weil durch deine Schwachheit, durch deine Unperfektheit, macht er die, die meinen, wie sie wunderbar toll sind und wie perfekt sie sind und wie schlau sie sind, die macht er damit zu Schanden. Ja? Wie ich gerade gelesen habe, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Die, was nichts sind unterm Strich. Und er macht damit die anderen zunichte, die so sich täglich selber auf die Schulter klopfen und vielleicht die täglich ihren Kontoauszug anschauen und ihre Policen, was sie Anlagen haben und ihre großen Werke und Firmen und Häuser und machen da, stellen sich da drauf und sind stolz drauf. Das macht der Herr damit zunichte. Der Herr ist einfach anders. Jakobus schreibt Ähnliches. Jakobus 2, 5 und 6. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte. Also Gott hat die vor der Welt Armen ausgewählt. Und sie sollen reich im Glauben sein und sollen Erben des Himmelreiches sein. Das hat er denen verheißen, die ihn lieben. Also irgendwann kommt dieser Tag, der Zahltag. Da werden die Augen leuchten derer, die jetzt in der Welt vielleicht die Underdogs, sagt man, ja, Neudeutsch, oder? Die Underdogs sind. Aber die im Glauben waren, die werden dann leuchten, die werden das Erbe empfangen. Und die anderen werden plötzlich sehen, wie ihnen der ganze Reichtum durch die Finger läuft, verschwindet, nichts mehr wert ist, nichts mitnehmen können, wenn sie sterben. Ja, da tut sich der Sterbende auch schon schwer, weil er alles zurücklassen muss. Und so ist es wieder gerecht, so ist Gott. Da kommt Gnade zur Geltung, da wird sie erst so richtig offenbar. Ja, wenn es anders wäre, dass die, die in den Himmel kommen, die auf der Erde schon die Superheroes sind, weil sie hier so toll und so fleißig und so reich waren und so viel gespendet haben vielleicht und Summe, das macht es nicht aus. Der Herr steht auf das Herz. Und so können wir ihn immer mehr kennenlernen. Ja, er kennt uns, haben wir am Anfang gehört, er kennt uns durch und durch, er kennt die Seinen und jetzt lernen wir ihn kennen, immer mehr und mehr. Und es ist wichtig, dass das nicht einseitig ist, sondern dass es ein gegenseitiges Kennenlernen wird. Gott kennen, wie er wirklich ist. Gott kennen, wie er tickt. Und das kannst du nur, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, wenn du die Bibel studierst, wenn du das liest. Ich meine, es ist gut, wenn du im Hauskreis eine Predigt kriegst oder im Internet was anhörst, aber dein persönliches Lesen in der Bibel und Studieren und Suchen, das ersetzt das nicht. Ja, er lässt sich finden in der Schrift. Das lebendige Wort ist er. Ja, er ist einfach das Wort. Und das baut die Beziehung erst so richtig auf. Diese Bundesbeziehung, dieses gemeinschaftliche Kennenlernen. Man kann es auch, und das tut auch die Bibel, vergleichen mit einem Ehebund. Ja, das ist auch gut, wenn man sich besser kennenlernt und zusammenwächst. Ja. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Johannes 10, 14. Hier geht es auch um das Kennen. Er kennt die Seinen und die Folge, die Seinen kennen auch ihn. Ja, das gehört zusammen. Und man kann ihn nach und nach kennenlernen. Stück für Stück zumindest. Du wirst ihn, solange du irdischer Mensch bist, wirst du ihn nicht voll und ganz kennenlernen und erfassen. Das schafft deine menschliche Begrenztheit einfach nicht. Aber trotzdem, soweit es irgendwo möglich ist, können wir ihn doch kennenlernen. Und wenn er uns Offenbarung gibt, wie er ist, und wenn wir ihn studieren, wie er ist, werden wir ihn auch immer mehr kennenlernen, wenn wir das wollen. Wenn wir uns dann auch ausstrecken, dann kommt auch Offenbarung. Und wir werden sein Herz kennenlernen, seine Pläne, sein Wollen, seinen Charakter, seine Sichtweise der Dinge. Er hat manchmal eine andere Sichtweise wie wir. Und Gott hat auch einen Charakter und Gott hat auch Pläne und Gedanken und hat Dinge vor zu tun, wo er uns, seine Kinder, braucht, die mit ihm zusammenarbeiten. Und deshalb ist es interessant, ihn kennenzulernen, weil dann kannst du mit ihm auch mal zusammenarbeiten. Aber du kannst nichts tun eigentlich wie das Glauben, dass er das will und im Glauben zu ihm nahen, zu beten, dass er sich mehr und mehr offenbart und natürlich die Bibel studieren. Neues Testament meine ich nicht, weil da ist er zu finden, wie er wirklich ist. Man kann auch im Alten was finden, das stimmt, das möchte ich nicht abtun, aber so richtig offenbart hat sich unser himmlischer Vater als liebender Papa erst durch Jesus neutestamentlich. Also glaube ihm, bete drum, studiere die Bibel. Gott kennt dich durch und durch. Er kennt dich schon vom Mutterleib an. Er kennt seine Berufenen schon vom Mutterleib an. Das ist interessant, sagt der Jeremia 1,5. Gott sagt zu ihm, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Das ist interessant, weil Gott hat schon eine Berufung, einen Plan in diesen Mann hineingelegt. Genau wie bei Mose, da heißt es, zu dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Ja, er war schön für Gott, weil Gott schon Mose im Herzen sah, die Berufung sah. Und das ist das, was Gott als schön bezeichnet, diese innere Schönheit, weniger die äußere Schönheit. Menschen schauen auf die äußere Schönheit. Und das ist auch bei Mose so gewesen. Seine Eltern, heißt da mal drin, kannst du auch mal nachlesen, haben auch gesagt, das ist ein schönes Kind. Aber sie sahen das Äußere. Gott sah aber das innere Schönheit. Ich meine, welches Baby sagt man, das ist aber ein greisliches Baby, oder? Nein, Babys sind in der Regel immer schön. Also arbeite an deiner Beziehung zu Jesus, sei nicht gesetzlich da drin, sondern sieh auf die Liebe und auf die Offenbarung seiner Liebe, besser gesagt. Ja. Schau nicht auf deine Werke, schau nicht auf Gesetz, schau nicht auf Umstände, sondern habe Beziehung mit ihm und du wirst sehen, wie er sich deiner annimmt und wie er deine Gebete erhört und wie er sich kümmert und wie sich Dinge zum Guten wenden. Bleib in der Verbindung mit ihm, bleib in der Beziehung, hänge an ihm, heißt es am Ende im Psalm 91. Ja, dieses an ihm hängen, das hat eine Verheißung mitgebracht. Ich lese noch mal vor zum Abschluss. Psalm 91 ab Vers 14. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Also diese drei Verse sind ja wirklich großartig. Und nur, weil er an mir hängt, weil er mich kennt, weil er in Beziehung da ist, deshalb, sagt der Herr, werde ich dich schützen und werde deine Gebete erhören und bringe dich zu Ehren und gebe dir langes Leben und er lässt dir sein Heil schauen. Also das sind die echten Christen, die hängen an ihm. Sei nicht ein religiöser Trittbrettfahrer, dann fällst du irgendwann runter vom Zug, wenn du bloß am Trittbrett hängst. Steig ganz ein in den Zug. Fahr in den Zug. Fahr mit Jesus. Er ist der beste Lokomotivführer. Fahr mit ihm, häng dich nicht bloß ans Trittbrett, weil du gerade irgendwas haben willst. Und wenn du das haben willst, dann lässt du den wieder fahren. Nimm ihn ganz. Nimm Jesus ganz. Er kennt dich. Und er will, dass du ihn auch kennenlernst, noch viel mehr als bisher. Streck dich danach aus, es ist nur zum Guten. Er wartet auf dich, er hält dir seine Hand entgegen und sagt, komm her, komm näher zu mir, lass dich umarmen, lass dich drücken, komm her zu mir, spricht Jesus jetzt, gerade jetzt zu dir. Er kennt dich, er kennt alles von dir, er weiß alles. Halleluja, danke Jesus, dass du uns kennst. Danke, Jesus, dass du uns durch und durch kennst, dass du gute Pläne und gute Gedanken für uns hast. Wir preisen dich, Jesus, unseren Herrn, unseren König, unseren Gott, den ewigen Gott, unseren Retter und Erlöser. Und ich preise dich, Jesus, dass du uns den himmlischen Vater, unseren Papa, offenbart hast. Danke, Herr Jesus, weil so wie du warst, so ist der Papa, der liebende Papa und der liebe Gott. Herr, und wir wollen dich und den Papa und den Heiligen Geist noch viel mehr kennenlernen. Viel intensiver kennenlernen, noch viel mehr von dir wissen, viel mehr, Herr, deine Stimme hören, deine Stimme kennen, die Dinge kennen, die uns von dir geschenkt sind, Herr, unsere Position in Christus viel mehr noch zu kennen. Wir wollen deine Herrlichkeit noch viel mehr sehen, Jesus. Herr, und wir wollen nicht Trittbrettfahrer sein, bloß ein bisschen, sondern wir wollen ganz einsteigen in den Zug, Jesus. Wir wollen mit dir, Jesus, mit dir fahren in dieses ewige Leben, in dieses gesegnete Leben hinein. Wir preisen dich jetzt, Jesus. Wir geben dir die Ehre, Jesus. Den Lobpreis wollen wir jetzt dir geben, Herr. Danke, König Jesus.